Krimi-Duett, der Podcast für Spannungsliteratur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krimi-Duett. Ich bin Caroline Frey und begrüße ganz herzlich unsere Hörerschaft, aber natürlich auch dich, lieber Christian Koch.
Ich grüße dich und die gesamte Hörerschaft da draußen.
Ja, wir beide sprechen alle zwei Wochen über Spannungsliteratur und alles, was dazugehört, aus Sicht eines Buchhändlers und einer Autorin, aber natürlich auch als Leser und Leserin, einfach als große Fans von Krimi, Thriller und Co. Ganz wichtige Info gleich zu Anfang. Alle Buchtitel findet ihr wie immer in den Shownotes bzw. Folgebeschreibung. Ja, wer unsere Struktur schon ein wenig kennt, der weiß, dass in den ungeraden Folgen, jetzt befinden wir uns ja gerade in Folge 7 oder man kann auch sagen in der ersten Folge des Monats, immer die Neuerscheinungen dran sind. Das sind die Bücher, auf die wir am meisten hinfiebern und die ihr, wenn ihr mögt, ebenfalls auf eure Bücher-Einkaufsliste setzen könnt. Außerdem gibt es eine Empfehlung, diesmal für eine Hörerin. Und zuallererst fangen wir aber an mit unserem Schwerpunktthema. Und das ist dieses Mal vielleicht sogar ein bisschen kontrovers. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da auch ein bisschen in die, ja, ich will nicht sagen hitzige Diskussion kommen, aber auch der ein oder andere da draußen sich auch so denken, da habe ich auch eine starke Meinung zu. Und zwar ist das Thema die großen drei. Amazon oder Amazon, aber wir sagen mal Amazon hier einfach. Amazon, Thalia und Hugendubel. Hier geht es um das Thema unabhängige, inhabergeführte Buchhandlungen versus Filialen. Also ob das tatsächlich so ein Gegeneinander ist oder vielleicht manchmal auch ein Miteinander, darüber werden wir jetzt sprechen. Aber auch stationärer Buchhandel gegen, mit, wie auch immer, Online-Buchhandel. Christian, lass uns vielleicht erstmal zu den Fakten kommen. Wie verteilt sich denn der Buchhandel allgemein? Also wie ist der Anteil stationär versus online verkaufstechnisch?
Also diese Zahl wird von mehreren Quellen bestätigt. Es ist so, 75% der in Deutschland verkauften Bücher, der Papierbücher wohlgemerkt, werden tatsächlich noch im stationären Buchhandel, egal ob das eine Buchhandelskette oder ob das das Hemmet ist, verkauft. Und ziemlich genau 25% aller papierenden Bücher werden tatsächlich online verkauft. Tendenz leicht steigend zu online.
Mhm. Spannend. Und wenn du sagst, 75% im stationären Handel, da gehören dann wahrscheinlich auch diese, müssen wir ja einmal auch erwähnen, auch wenn das heute nicht im Fokus steht, aber diese Nebenmärkte. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich in Rewe gehe oder Kaufland oder welchen Supermarkt es da auch immer gibt oder in die Tankstelle oder auch Bahnhofsbuchhandlung, oder? Gehört ganz das da
genau.
Alles auch noch mit rein?
Das ist tatsächlich auch was, was ich persönlich ganz oft vergessen habe, wenn ich vom großen Buchhandel, also vom allgemeinen Buchhandel in Deutschland spreche, weil Bahnhofsbuchhandlungen, ich kann das jetzt nicht prozentual sagen, aber haben ein ganz schönes Standing bei Verkäufen. Flughafenbuchhandlungen gibt es auch. Und ganz wichtig sind die von dir erwähnten Nebenmärkte. Das fällt mir als Buchhändler oft gar nicht so auf, aber dann sehe ich eben doch mal im Edeka-Markt, im Aldi-Markt, in welchem auch immer, zwei Drehständer, die es vor vielen Jahren ja schon gab, oder auch mal in Kniehöhe 30, 40 Bücher. Und die werden eben bestückt von, oft ist es so eine Hugendubel-Unterfirma. Die ganz genauen Zahlen dazu, wie viel da verkauft wird, findest du leider nicht so leicht. Aber ich weiß von Verlagen, dass es auch ein netter kleiner Zusatzhappen ist.
Hm. Und wenn wir online sagen, dann meinen wir aber natürlich auch, auch von den unabhängigen Buchhandlungen. Die haben ja jetzt auch immer häufiger einen Online-Shop oder zumindest eine Möglichkeit, darüber zu bestellen. Das Hemmet ja auch, ne?
Ganz genau. Das Hemmet macht das tatsächlich seit Gründung. Wir waren damals, da war ich ja noch nicht bei, aber bei Ladengründung 1995 war das Hemmet tatsächlich eine der ersten Buchhandlungen, die auch Bücher verschickt haben. Das war eine Idee von der Gründerin und ihrem damaligen Team. Damals war das noch eine Besonderheit. Ja, dann kam das berühmte Amazon, hat damit kräftig geworben. Sie bestellen heute, morgen, übermorgen liefern wir. Ganz so schnell waren sie damals noch nicht. Sie hatten ja auch noch nicht diese Marktmacht. Ja, und Versand machen wir seitdem. Und für eine kleine unabhängige Buchhandlung haben wir einen relativ hohen Versandanteil. Ungefähr 9% des Jahresumsatzes vom Hemmet machen wir über Versand. Das klingt erstmal nicht viel, aber wenn du bedenkst, man muss ja das Buch auch mal als Ware sehen. Es ist auch ein Stück Ware. Es kostet überall gleich. Ne, wenn du den neuesten Claire Douglas bei Amazon kaufst, deutschsprachig, oder bei deinem Kinderbuchladen um die Ecke ihn dir zum nächsten Tag bestellst oder nach Berlin fährst, eben im Hemmet abholst. Er kostet überall 16, 17, was auch immer Euro. Der Preis ist ja durch die Buchpreisbindung festgesetzt. Und ich weiß von anderen Buchhandlungen, die haben zum Beispiel erst in der Corona-Zeit angefangen zu verschicken. Da macht jede, wie sie es wünscht, wie sie es möchte, ob was sie leisten kann. Das ist ja eine zusätzliche Arbeit. Ne? Die werden nicht bei dir abgeholt. Die musst du irgendwie noch zum Briefkasten bringen. Die musst du ordentlich frankieren. Dann die Frage, was machst du, wenn das Buch nicht ankommt? Das sind alle schon so Faktoren. Aber ich denke, in den Zeiten, wo klar ist, als kleine inhabergeführte Buchhandlung musst du ein bisschen mehr Service bieten, sind mehr auf diesen Zug aufgesprungen.
Du hast gerade schon das Wort Marktmacht in den Mund genommen. Wenn wir jetzt mal kurz noch, bevor wir zu den Filialisten und dem stationären Buchhandel kommen, beim großen A bleiben. Wie siehst du das als Buchhändler? Als Leser sicher auch, ich vermute, recht kritisch.
Ja, also das große A ist nicht gerade mein Freund. Das hat vielerlei Gründe. Ich ziehe meinen Hut vor deren Professionalität. Überhaupt keine Frage. Die Sachen, die Amazon macht, machen sie technisch wie in der Ausführung schon sehr nah an der Perfektion. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Das tue ich auch nicht. Ich finde sie in Teilen aggressiv in ihrer Werbung. Sie nutzen jedes Schlupfloch. Ne? Sie haben zum Beispiel lange Zeit ein Hardcover, was früher 20 Euro kostete, haben sie dann, als das Taschenbuch mit 12 Euro rauskam, haben sie gesagt, sie sparen jetzt 40%. Damit haben sie so getan, als ob die Bücher bei Amazon billiger wurden. Das ist ihnen zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, untersagt worden. Amazon hat auch gerne früher Erstverkaufstage um 1-2 Tage verfrüht ausgeliefert, bis es auch da Kritik gab. Die probieren schon viel aus, das dürfen sie auch, das sei ihnen gegönnt. Kritisch sehe ich natürlich ihre Marktmacht, weil sie damit auch den Verlagen Druck machen. Na, da kommen wir auch sicherlich noch zu, welche Marktmacht sie eigentlich haben und was Marktmacht eigentlich bedeutet. Ja, ich persönlich kaufe nicht bei Amazon. Das ist einfach nicht aus dem Grund, weil es ein Konkurrent ist. Ich habe viele Konkurrenten, warum auch nicht. Ich mag diesen Konzern nicht, weil ich ihre Geschäftstaktik ist ja, sie wollen immer größer werden, sie wollen immer mehr Geld verdienen. Auch das sei ihnen gestattet, gönnen tue ich es ihnen nicht. Das Geschäftsprinzip von Amazon ist viel einfacher, als viele das da draußen denken. Das Prinzip lautet, wir wollen an jedem Geschäft, möglichst an jedem Geschäft, was getätigt wird, verdienen. Amazon will nicht 100 neue Großraumlager bauen, die Bücher selber verschicken oder die Waschmaschinen. Das ist ihnen alles viel zu aufwendig. Das machen sie, um eine Marktmacht zu kriegen, und da sind sie eh schon bei, beziehungsweise die haben sie schon. Sie wollen, dass Drittanbieter auf ihrer Plattform, die ja technisch hervorragend ist, ihre Produkte listen. Und das tun sie ja. Nicht umsonst gibt es Saturn-Hansa-Shops bei Amazon. Ne? Oder jede große Fotofirma hat einen eigenen Shop bei Amazon. Und an diesen Verkäufen verdient Amazon, ohne dass sie irgendetwas dafür tun, bis auf die Plattform stellen. Und das sehe ich halt kritisch. Das wird Amazon nicht unbedingt stören, glaube ich.
Aber wie nehmen Sie denn deines Wissens nach Einfluss auf die Verlage?
Also es ist so, dass Amazon, und da setze ich sie in ein Boot mit den anderen beiden Großen aus der Buchbranche, nämlich Thalia, vor allen Dingen Thalia, und etwas weiter gefolgt von Hugendubel. Diese drei Großen, so nennen wir sie ja, die großen drei, verkaufen etwa 55% der Bücher in Deutschland. So. Und diese Tendenz war vor ein paar Jahren noch ein Tick unter 50. Daran siehst du oder sehen alle, deren Marktmacht nimmt eher noch zu. Ne, ob das jetzt 55% oder 60% sind, um das zu verdeutlichen, wenn in der Minute, wo wir hier den Podcast machen, 100 Bücher verkauft werden, dann werden 60 davon bei Thalia, Hugendubel und Amazon verkauft. Und das ist schon ein großes Stück der Torte. Und die sagen, wir wollen nicht alles listen, wir wollen nicht alles haben, die uninteressanten Sachen lasst mal weg, liebe Verlage, sondern wir wollen die Burner, wir wollen die, wo die Leute sofort zugreifen, wir wollen hohe Preise. Und Einfluss haben sie zum Beispiel genommen bei den Buchpreisen. Der kleine Buchhandel hat jahrelang gesagt, liebe Verlage, macht die Bücher etwas teurer, und zwar alle 2 Jahre. Unsere Mieten steigen auch, die Gehälter unserer wohlgeschätzten Leute, die für uns arbeiten, steigen, Strom, Gas wird teurer, alles wird teurer, aber die Buchpreise nicht. Und Mehr oder weniger haben die Verlage da nicht drauf gehört. Erst als die großen drei gesagt haben, wenn ihr eure Preise nicht erhöht, werfen wir alle Bücher unter 11 Euro raus. Wir bestellen die nicht mehr, wir verkaufen die nicht mehr, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Und dann wurde es angehört und umgesetzt.
Findest du denn das, also ganz persönlich gefragt, dass Bücher zu günstig sind?
Also ich komme ja als Quereinsteiger aus vielen, vielen Jahren als Leser. Und ich konnte mir Bücher meistens leisten. Manche waren mir ein bisschen zu teuer. Ich habe auch gerne aus Taschenbuch gewartet. Ich glaube, da reihe ich mich ein in die große Mitte. Dann bin ich Buchhändler geworden und habe gesagt, Bücher müssen für jeden bezahlbar sein, also möglichst niedrige Preise. Inzwischen weiß ich ein bisschen auch über die Herstellung, wie viele Leute eigentlich an einem Buch beteiligt sind, wie viele Leute in Verlagen arbeiten, die man ja auch gar nicht sieht, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und hart gesagt, das Buch ist in Deutschland immer noch zu günstig. Ich will nicht sagen zu billig, aber ich kann das auch relativ einfach begründen. Und zwar muss ich ehrlich auch sagen, so große Gewinne, große Konzernverlage machen. Aber wenn ich mir die kleineren Verlage angucke, was da übrig bleibt, der Buchhandel kriegt 40% oder mehr als Rabatt. Das heißt, wenn ein Buch 20 Euro kostet im Endverkauf, dann sind 8 für mich, 12 für einen Verlag. Aber irgendwo müssen auch noch Mitarbeiter bezahlt werden, übersetzende Menschen vom Drucker über die Herstellung des Buches und. Und ach ja, der Autor will ja auch noch ein bisschen Geld. Oder die Autorin, sei ihr
gegönnt. Das wäre schön.
Es sind sehr viele Faktoren. Und aber das ist fast eine eigene Folge wert, finde ich.
Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, dass du zwei gute Sachen oder zwei interessante Themen auch angesprochen. Einmal das Thema kleine Verlage, das können wir jetzt hier schon mal spoilern. Das wird das Thema der nächsten Folge tatsächlich sein, von Folge 8. Das ist auch irgendwie ein wichtiges Thema, dem wir auch den Raum geben wollen. Und auch da werden wir sicherlich wieder kontrovers diskutieren und versuchen, aber auch so, wie wir es eigentlich immer tun, alle Seiten zu sehen. Und auch das Thema Kosten der Bücher. Wie kann man sich lesen oder kann man sich lesen leisten? Kann sich jeder das leisten? Du sagtest jetzt gerade, Bücher sind zu günstig und das habe ich auch schon öfter gehört und das verstehe ich auch, aber trotzdem, man versucht sich natürlich auch immer hineinzuversetzen in die Studentin, die irgendwie BAföG kriegt und kaum über die Runden kommt und die kann sich eben so ein schönes Hardcover für 24 Euro mal nicht so eben leisten. Aber da gibt es natürlich dann auch Bibliotheken oder andere Möglichkeiten. Ich habe es letztens gerade wieder im Netz gesehen, da war auf TikTok eine Diskussion drüber, über E-Book-Piraterie. Und da haben ganz viele gesagt, wieso, Bücher sind halt zu teuer und das kann ich mir nicht leisten und ich sehe nicht ein, für ein E-Book 14 Euro zu bezahlen und dann hole ich mir das halt online einfach so illegal. Und da habe ich auch gedacht, oha, finde ich natürlich verurteile ich als Autorin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eben genau wie du auch sehe, wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel Herzblut ja auch oft genug und meistens. Aber das ist ein schon wichtiges Thema, ne? Also ist Lesen eigentlich elitär? Sind Bücher zu günstig? Sind sie zu teuer? Aus welcher Sichtweise? Also das ist, glaube ich, wirklich ein Thema für eine eigene Folge, was wir uns auch mal in unseren Themenspeicher irgendwie notieren können. Du hast es gerade schon angesprochen, die großen drei. Jetzt fällt mir, und dann aber auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal so, auf der anderen Seite der unabhängige, inhabergeführte Buchhandel. Als ich hier für dieses Thema recherchiert habe, ist mir aber auch noch aufgefallen, dass es ja auch noch was dazwischen gibt. Zum Beispiel diese, man kann schon so sagen, Ketten wie Heimann, also 14 Filialen in Norddeutschland oder auch Ruprecht mit 50 Filialen in Süddeutschland. Wo willst du die denn so einsortieren?
Also die sehe ich tatsächlich dazwischen. Genau wie du es ausgesprochen hast, aus dem Grund, die gehören eben nicht zu den großen dreien. Die würde ich, sicherlich haben die immer noch einen Inhaberin, einen Inhaber, aber trotzdem, wer 14 Filialen hat, der ist schon ein bisschen mehr als das Hammett oder eine Buchhandlung, die viermal so groß ist. Ne? Weil wenn du 15 Filialen hast oder 10, vollkommen egal die Anzahl, das ist auch schon mal eine Hausnummer. Und das ist ja auch ein Beweis, dass es geht, ohne zu den großen drei zu gehören. Weil Thalia zum Beispiel, das ist überhaupt kein Geheimnis, hat ja früher, ähnlich wie Hugendubel, das Prinzip gehabt, irgendwo wird ein neues Shoppingcenter eröffnet, reserviert und schon mal einen 500 Quadratmeter Laden, möglichst nah am Eingangsbereich. Ihr habt nur 1000, okay, wir nehmen auch 1000 Quadratmeter, die können das, ne? Die müssen sich keine Sorge machen, wo nehme ich die Kohle für die Einrichtung her. Und davon sind sie ein bisschen ab, die behalten ihre Filialen, selten ist mal eine geschlossen worden. Aber sie übernehmen zunehmend Buchhandlungen, die so ein gewisses Mittelfeld besetzt haben. Also zum Beispiel die 100 Quadratmeter groß waren, das ist amtlich, das ist dreimal so groß wie das Hemmet. 4 Mitarbeiter, Mitarbeiterin hat, will aus Altersgründen aufhören, keiner will die Buchhandlung kaufen, Thalia schlägt zu und lässt eigentlich alles so, wie es ist. Fast immer auch mit dem Mitarbeiterstamm, was ja per se eine gute Sache ist. Hat mich auch überrascht, habe ich auch Vorurteile verloren. Was sie natürlich anders machen, sie führen die wie eine kleine Thalia-Filiale. Sprich, der Einkauf findet zentral statt. Das macht Hugendubel genauso. Dadurch wirst du eben nicht als, ich habe 200 Filialen und jede wird einzeln abgerechnet, sondern bei jährlichen Verhandlungen gegenüber den Verlagen wird gesagt, unsere 200 Filialen oder 5 Filialen nehmen euch jährlich so und so viele Bücher ab, stuft uns mal ein bisschen höher, wir wollen ein bisschen mehr Geld verdienen. Aber ich finde es spannend, dass es dieses, ich sag mal, dieses Mittelfeld von ich habe 5 Buchhandlungen, ich habe 10 oder Norddeutschland gibt es noch ein paar, die so die ganze Nord- und Ostsee besetzen, dass da durchaus noch was existiert, was eben mehrere Filialen hat, finde ich persönlich sehr spannend.
Du hast jetzt schon viele kritische Punkte benannt, aber eben auch eine Sache, bei der du Vorurteile verloren hast auch, also was du als positiv jetzt hier benennen konntest. Gibt es noch andere Vorteile, die du siehst als Buchhändler oder auch als Leser, ohne jetzt natürlich für die großen drei Werbung zu machen, aber gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das finde ich gut oder das kann man sich vielleicht auch abgucken als kleinere Buchhandlung?
Also abgucken finde ich immer interessant. Das machen die Großen ja auch bei Kleinen, wie auch Kleine bei Großen. Warum auch nicht? Ne? Es ist ja ein offener Markt. Ich glaube schon, dass oft vergessen wird, dass die stationären Läden, also wenn wir von den Großen sprechen, Amazon hat ja quasi keinen eigenen Laden stationär, aber Thalia und Hugendubel haben zusammen, glaube ich, an die 500, dürften etwas mehr sein, über 550 Filialen zusammen, sind ja zwei getrennte Konzerne. Diese Filialen bieten etwas, was ein Teil der bücherkaufenden Menschheit mag. Und zwar, bitte nicht falsch verstehen, das ist Anonymität. Viele Leute mögen es, in diese größeren Buchhandlungen reinzugehen, nicht unbedingt sofort begrüßt zu werden mit dem Satz, was suchen Sie denn oder kann ich Ihnen helfen oder überhaupt begrüßt zu werden. Die brauchen das nicht. Die wollen gucken, stöbern, wollen bei den Neuheitenpaletten gucken, was liegt da. Und das reicht ihnen auch. Und das ist sicherlich etwas, ein Teil, kleiner Teil des Erfolgsrezeptes von den großen stationären Ketten. Von deren Angebot muss man auch vollkommen fair sagen, die meisten Leute, die bei Thalia, Hugendubel stationär ihre Bücher kaufen, sprich in die Läden gehen, denen reicht das, was dort vorhanden ist. Da trennt sich dann einfach Spreu vom Weizen. Manche sagen, jede Filiale sieht gleich aus, das Angebot ist überall gleich, egal in welchem Stadtteil, Kiez ich in einer Großstadt bin, ob die im Norden liegt, im Süden. Das ist einfach deren Einkaufspolitik. Aber eben vielen reicht das und denen das nicht reicht, die gehen dann eben in spezialisierte Buchhandlungen wie das Hemmet oder gucken im Netz. Ja, ich würde sagen, das ist einfach der Unterschied und der ist da und den bestimmt letztendlich der kaufende Mensch. Genau, das ist meine Sicht. Spannend finde ich ja, wie du das als Buchkäuferin siehst, beziehungsweise auch aus deiner Sicht als Autorin.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema, finde ich. Also da schlagen auch so zwei Herzen in meiner Brust. Ich muss sagen, ich liebe wirklich so kleine, unabhängige Buchhandlungen. Also auch so wie das Hemmet zum Beispiel oder auch andere. Egal, wenn ich in der neuen Stadt bin, ich gucke immer erstmal auf Google Maps oder Apple Karten oder wo auch immer, gucke ich immer erstmal, wo gibt's hier die Buchhandlungen und versuche dann auch tatsächlich immer in die Buchhandlung als erstes zu gehen. Weil das ist nicht so 0815, ne? Das ist wirklich, findest du auch mal andere Bücher. Das ist eine anders und auch oftmals individuell kuratierte Auswahl. Und dann hast du auch diese persönliche Note, gerade wenn es Inhaber geführt ist, wenn der Inhaber oder die Inhaberin eben auch da ist. Man kommt mit denen ins Gespräch. Es ist manchmal auch ein bisschen ruhiger als jetzt in so einem, wie du sagst, zum Beispiel in so einem großen Shoppingcenter oder so. Es ist ja auch nicht immer der prominenteste Platz, an dem sich diese Buchhandlungen befinden. Und das macht irgendwie alles so den Charme auch aus. Aber apropos Platz, oftmals ist eben auch in so einer Buchhandlung weniger Platz, weil es kleiner ist, weil es weniger Regale gibt. Und sieht man dann natürlich auch die Bestseller, ja, und die Topseller, die Longseller, die du eben auch bei Thalia oder Hugendubel siehst. Und dann ist man da auch recht schnell durch, finde ich. Also für mich als Krimi-Liebhaberin ist es auch manchmal schwierig, in so einer Buchhandlung dann wirklich auch mal was Neues zu entdecken. Das habe ich schon öfter gehabt, dass wenn ich mal im Urlaub war oder so, dann habe ich gesagt, ach hallo, ich suche hier einen Thriller nach der und der Art. Ja, wie ist denn das, zum Beispiel kommt dann direkt Freida McFadden oder so. Also wirklich die Sachen, die einfach so die Topseller sind, die ich aber natürlich schon gelesen habe, die mir bekannt sind. Einfach auch aus dem Grund, weil das manchmal nur eine Person ist oder vielleicht zwei Personen, ja, die sich da den Verkauf teilen. Und die lesen vielleicht nicht Krimis unbedingt. Also die sind da gar nicht so versiert, weil die halt andere Genres haben, die ihnen halt viel mehr zusagen. Und das ist ja auch ganz normal, weil ein Buchhändler oder eine Buchhändlerin ist auch nur ein Mensch mit Vorlieben und die kann gar nicht alle Genres und alle Bücher lesen. Für mich ist das dann aber manchmal ein bisschen ernüchternd, dass ich dann so sage, okay, danke, war schön, dann lasse ich mir vielleicht eine Empfehlung geben für ein Feld, wo ich nicht so bewandert bin. Aber da bin ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt repräsentativ. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einigen unserer Hörerinnen und Hörer auch so geht, weil das merken wir auch immer wieder von den Rückmeldungen oder aus den Mails, dass die teilweise auch sehr krimiversiert sind. Und da könnten die eben auf das gleiche, in Anführungsstrichen, Problem stoßen. Das habe ich in der großen Filiale in dem Sinne nicht, weil da spreche ich jemanden an. Das stimmt schon, was du sagst, Christian. Also man ist oft anonym. Man kann da auch eine Stunde stöbern und keiner stört einen, aber keiner fragt einen auch. Also wenn man da den Service haben möchte eigentlich, ne, man wird selten angesprochen, dass es heißt, ach, kann ich Ihnen helfen? Aber wenn ich jemanden anspreche, bin ich tatsächlich noch nie abgewiesen worden. Ich musste auch noch nie irgendwie suchen. Deshalb gehe ich auch sehr gerne mal in Thalia oder Hugendubel. Und wenn ich dann sage, ich suche einen Krimi so und so, dann sagt die, ach, da bin ich gar nicht so die Expertin, ich lese nur Fantasy, aber ich hole mal den Kollegen, der da der Experte ist. Und das finde ich dann toll. Das ist dann auch schon ein anderes Level von Austausch, ne, auch von Input, den man dann bekommt und so. Und das bietet halt dann so eine große Filiale. Oder natürlich, wenn es so eine Spezialbuchhandlung ist, ne, wie jetzt beispielsweise das Hammett als Krimi-Buchhandlung oder auch andere. Das heißt, ich mag halt beides irgendwie. Ich besuche auch beides gerne. Es steht und fällt, glaube ich, auch bei den Filialen, also bei Hugendubel und Thalia, mit dem Leiter oder der Leiterin der Buchhandlung. Also ich sehe das schon, dass sich einige da auch wirklich Mühe geben, auch ein bisschen individueller zu sein. Zum Beispiel sehe ich das hier in Wismar oder auch in Schwerin im Hugendubel. Die haben schon auch eine Sektion, wo sie beispielsweise Ostsee-Krimis oder auch Wismar-Krimis oder Schwerin-Krimis, also die versuchen schon das Lokale da auch so ein bisschen mit reinzubringen und das auch prominent zu platzieren. Und das sehe ich auch und das erkenne ich auch an, ja, so kritisch ich eben auch die Entwicklung sehe, dass immer mehr kleine Buchhandlungen verschwinden und das natürlich auch sehr, sehr bedauere.
Mir ist eine Sache nochmal durch den Kopf gegangen, während du gesprochen hast. Es gibt einen positiven Aspekt bei den Großen, den ich komplett vergessen habe. Wenn ich in meiner seltenen Freizeit mal bei Hugendubel bin oder bei Thalia oder hier in Berlin-Dussmann, größte Buchhandlung Deutschlands oder Kulturkaufhaus, aber eben auch größte Buchhandlung Deutschlands, dann interessiere ich mich 10%, was ist im Laden, aber 90% meines Interesses ist mein Genre, das ist Krimi und Co. Und was ich oft übersehe, ist, dass die größeren Ketten allein schon durch die Größe der Filialen dir natürlich auch ein cooles Angebot geben. Du guckst vielleicht auch zuerst, wenn du da bist, nach den Krimis, nach den Neuerscheinungen, aber am Sonntag bist du eingeladen und die Gastgeber haben eine kleine Tochter, also bringst dir der noch ein Buch mit. Dann fällt dir ein, dass du noch das und das Kochbuch holen wolltest und das findest du natürlich dort. Das ist etwas, was eine kleine Buchhandlung, egal wie sie sortiert ist, ich spezialisierte Buchhandlung, oder die meisten sind ja nicht spezialisierte Buchhandlungen. Die haben dann noch eine kleine Ecke Sachbücher, die haben Belletristik, die haben Krimi, vielleicht noch ein bisschen Fantasy, ein bisschen Jugendbuch. Der eine will Sprachführer, der andere Reiseführer. Und das ist brachial schwer. Ne, du musst 15 Gebiete beackern, ich habe eins. Von daher hat das natürlich auch nochmal Sinn und Verständnis, dass die großen Filialen, vollkommen egal von welchem der beiden Konkurrenten sie sind, beliebt sind. Weil du solltest da eigentlich, egal was du suchst, zumindest etwas in dieser Richtung solltest du da finden. Ne, bestellen kannst du alles zum nächsten Tag, aber das kannst du ja eh überall. Ne, das heißt, du kannst dein Auge da schweifen lassen und dieses Bummeln mögen ja die Leute, ist ja vollkommen klar und nachvollziehbar.
Ja. Weil du sagst, bestellen sowieso, das wollte ich auch noch einen Satz zu sagen, da wir hier auch immer absolut ehrlich sind im Podcast. Ich bestelle schon auch beim großen A, was aber auch daran liegt, dass ich 20 bis 25 Minuten mit dem Auto zur nächsten Buchhandlung brauche. Ich wohne auf dem Dorf und wenn das halt am nächsten Tag da ist und ich das halt unbedingt dann auch lesen will oder am nächsten Tag brauche, dann freue ich mich natürlich, dass es dann auch wirklich da ist am nächsten Tag. Aber an sich versuche ich natürlich auch, dann nicht so viel zu bestellen und dann auch eher natürlich in den stationären Handel zu gehen. Oder eben, wie du sagst, also man kann ja auch bei vielen portofrei, also beim Hemmet zum Beispiel, das finde ich sehr, sehr toll, weil bei anderen Buchhandlungen ist tatsächlich so, die sagen erst ab 25 Euro und auf die 25 Euro musst du auch erstmal kommen. Und dann musst du noch die 2,99 und so weiter. Also ich kann es mir vielleicht leisten, aber es gibt genug, die dann sagen, oh nee, das ist mir jetzt zu viel, dann bestelle ich doch lieber beim großen A, wo ich dann eben keinen Versand zahlen muss. Aber beim Hemmet geht es auch portofrei, das möchten wir auch nochmal hier an dieser Stelle sagen. Eine Sache wollte ich auch noch ergänzen zum Thema Buchhandlung. Ich finde tatsächlich auch, egal wie groß oder klein die Buchhandlung ist, wenn sie irgendwie was Besonderes hat und jetzt von der kuratierten Auswahl und so weiter und dem engagierten Inhaber und seiner Mannschaft mal abgesehen, darüber haben wir schon gesprochen, wenn sie irgendwie was Besonderes hat und auch mit Liebe gemacht ist oder besonders modern ist oder irgendwas, ja, oder besonders viel Charme hat, auch weil sie vielleicht gerade auch nicht so modern ist. Ich habe das jetzt gemerkt, ich war am Wochenende in einer kleinen Buchhandlung in Schleswig-Holstein und die hatte so ein tolles Schaufenster gemacht und da habe ich zuerst gedacht, so wie ich schon wirklich abgestumpft bin hier von diesem ganzen Zirkus, sage ich jetzt mal ganz despektierlich, dass das Schaufenster gekauft war von dem jeweiligen Verlag. Und dagegen spricht überhaupt nichts. Ja? Also wenn ein Verlag zum Beispiel auch für Marketing viel Geld in die Hand nimmt oder eine große Kampagne macht und auch Plätze kauft in der Buchhandlung oder so, dagegen spricht gar nichts, weil das heißt ja auch, dass sie auch an das Buch und an das Werk und an den Autor glauben. Das ist ja toll sogar. Aber sie hat dann gesagt, nee, ich habe einfach das Werbematerial oder hier Werbematerialien vom Verlag, von den Verlagen bekommen und habe gedacht, ich mach einfach mal ein Mehrschaufenster. Und das war alles so in Blautönen gehalten und da waren eben tolle Werbeplakate zu verschiedenen Büchern in Blautönen und die Bücher waren dann eben so ausgelegt und das sah so toll aus und das war eben auch eine unabhängige Inhaberin, in diesem Fall geführte Buchhandlung. Und das fand ich so toll. Und da habe ich gedacht, ja, sowas wünsche ich mir. Und da merke ich halt auch wirklich, mit welcher Liebe halt auch dieser Job gemacht wird. Und das ist ja auch nicht umsonst so, dass das so ein Sehnsuchtsjob auch tatsächlich ist. Also mein großer Traum war ja immer, Autorin zu werden. Aber gleich danach kam Inhaberin eines Lesecafés. Christian schmunzelt hier. Wir wissen aber natürlich auch, da haben wir auch schon oft genug uns drüber unterhalten, dass da auch ein bisschen mehr dazu gehört und dass genauso wie der Job der Autorin auch nicht so romantisch ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick wirkt, da müssen wir auch nochmal separat mal drüber sprechen. Ich glaube, das ist auch sehr interessant. Aber das finde ich halt und ich mag es aber auch zum Beispiel, war ich vor ein paar Wochen in Hamburg und da gibt es auch so einen neuen Thalia, so einen riesigen, bei den Westfield-Überseebrücken ist das und da ging mein Herz trotzdem so ein bisschen auf oder auch wenn ich in Dussmann gehe, da denke ich so, oh, das ist doch irgendwie cool, also so viel Quadrat Meter, so viel Raum nur für Bücher und alles, klar gibt es auch mal Gesellschaftsspiele oder irgendwas, aber alles, was damit zusammenhängt und da geht halt mein Leserinnenherz irgendwie auch auf, muss ich ehrlich sagen. Also das, ich finde das, egal ob groß oder klein, sagt sich immer leicht jetzt, wenn man nicht in der Position ist, dass man denkt, oh Gott, wer übernimmt meine Buchhandlung, ich finde keinen Nachfolger, weil hier immer weniger Leute irgendwie in die Fußgängerzone gehen und hier die Stadt ausstirbt. Aber das wollte ich nur nochmal sagen, dass es wirklich auch, ja, auch solche, also ich verstehe auch die Leserinnen, die sagen, ich gehe auch gerne in Thalia oder in Hugendubel. So sehr unser Herz natürlich auch für die kleineren Buchhandlungen schlägt.
Also ich bin da keinem wirklich böse, weil das ist ein freier Markt und ich finde gut, dass es diesen freien Markt gibt. Und es ist ja wie im freien Leben auf anderen Märkten genauso. Die anderen gucken sich gerne in Blockbuster-Kinos, Blockbuster-Filme an. Die anderen gucken sich nachts um drei Special-Vorstellungen in kleinen Indie-Kinos an. Auch das heißt übrigens Vielfalt in meinen Augen. Ne? Du hast die freie Wahl, was du machst, wo du nachher im Endeffekt zuschlägst, wo du dein Buch holst oder was weiß ich, deine CD. Das finde ich schon vollkommen in Ordnung.
Wichtig ist halt, dass es immer noch, wie du sagst, die Vielfalt gibt, ne? Dass die auch erhalten bleibt und nicht immer mehr die Marktmacht eben der großen drei beispielsweise jetzt hier in unserem Feld immer größer und größer wird. Und das wollen wir natürlich nicht. Also wir wollen natürlich auch, dass die anderen auch erhalten bleiben und das eben so ein Miteinander auch ist, weil ich finde, das ergänzt sich ja tatsächlich auch sehr schön eigentlich. Als Autorin vielleicht noch, weil du das auch gefragt hast, noch ein Satz dazu. Ich habe ja noch keine Lesung selber abgehalten, weil meine Bücher ja erst im nächsten Jahr rauskommen, aber ich habe als Moderatorin ja schon einige Lesungen begleitet und da habe ich schon organisiert von der kleinen Buchhandlung, wo dann tatsächlich auch wie im Hemmet der Platz zum Beispiel zu klein ist für Lesungen, wo dann eben extern was angemietet wird und auch wenn es nur ein kleiner Raum ist, da saßen dann 10 Leute, aber ich habe auch schon für Bestseller-Autoren moderiert, wo dann halt auch ein großer Saal angemietet wurde und da saßen dann 150 Leute und auch da steht und fällt es, finde ich, wieder mit dem Engagement. Da steht und fällt es damit, wie engagiert ist der Autor, wie viel Bock hat das Publikum. Und da kann auch eine Lesung vor 10 Leuten total schön sein, die von der kleinen Buchhandlung organisiert worden ist, weil es einfach familiär ist, weil vielleicht auch noch ein ganz besonderer Büchertisch oder eine besondere Deko oder was auch immer gemacht wird und man da auch ganz anders agieren kann. Aber auch natürlich, klar, so eine große Lesung in einem großen Rahmen ist auch toll. Also auch das hat wieder beides sein Für und Wider. Und da wäre ich, glaube ich, als Autorin auch so, ich freue mich natürlich, wenn überhaupt jemand live Bücher erleben möchte. Das finde ich immer total schön. Ich mag Lesungen selber auch sehr, sehr gerne, auch als Besucherin. Aber als Autorin finde ich das auch toll, egal ob das jetzt jemand ist, der eben Inhaber in der Buchhandlung ist, die Inhaber oder Inhaberin geführt ist oder eben eine große Thalia- oder Hugendubel-Filiale.
Da sehe ich auch noch einen Unterschied innerhalb der großen drei. Thalia, Hugendubel veranstalten Lesungen kleiner Couleur wie auch große. Und hier in Berlin zum Beispiel, Dussmann macht das ja auch schon seit Anbeginn an. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, den dir der Onlinehandel nie bieten wird. Ja, also du als schreibender Mensch, ich glaube, das kann man pauschal sagen, die meisten schreibenden Menschen, bei dir weiß ich, mögen ja Lesungen, also mögen selber vorne zu sitzen, zu lesen, genauso wie Fragen hören, Fragen beantworten, Austausch. Ne, das ist ja auch oft, glaube ich, unterschätzt. Ich glaube, als schreibender Mensch ist auch ein Stück weit Einsamkeit da. Ne, du wirst höchstwahrscheinlich eher zu Hause schreiben, ohne plapperndes Umfeld und dann mal rauszugehen, dann auch noch interagieren, also sprich Fragen, Antworten. Ich weiß das einfach von vielen Veranstaltungen, die wir ja auch schon gemacht haben, die fast alle mögen das. Und wenn das jemand nicht mag, weil er sagt, nee, das ist nicht so mein Ding, dann wird er nicht auf eine Lesetournee gehen. Und wie gesagt, das ist, da sehe ich sogar ein Aufbrechen bei den großen drei. Bei Amazon veranstaltet keine Lesung. Das macht Thalia, Hugendubel und alle Inhabergeführten, davon ein großer Anteil. Und ein großer Teil macht das, aber eben nicht der Internethandel.
Ja, und eigentlich ist es doch das Cleverste, wenn man auch als kleinere oder eben inhabergeführte Buchhandlung Best of Both Worlds eigentlich nutzt, oder? Also mir fällt da zum Beispiel die Buchhandlung Graf ein, die ja wirklich recht groß ist, weil die einfach auch eine super große Präsenz haben. Ich weiß nicht, ob das, so genau bin ich da jetzt auch noch nicht drin, aber oder noch nicht tief eingestiegen, ob das während der Pandemie war, aber die machen ja auch super viel, zum Beispiel Signieraktionen und dann eben auch Versand, haben aber auch natürlich in Braunschweig sitzen die ja, haben da natürlich auch ein großes Haus, sind aber ja trotzdem alleine. Ne? Also es gibt jetzt nicht 10 weitere Graf-Filialen. Da frage ich mich auch manchmal, wow, wie haben die das geschafft? Also da habe ich auch Respekt vor. Und was ich mich dann noch frage, wie können denn andere kleine Indie-Buchhandlungen zukünftig überleben? Gibt es da ein Geheimrezept, dass man sich dann vielleicht auch mal zum Beispiel von so einer Buchhandlung abschauen kann? Oder auch vom Hemmel zum Beispiel, weil 30 Jahre sind ja auch nicht ohne, Christian.
Ja, spannende Frage. Also ich glaube, Geheimrezept in dem Sinn nicht. Wenn ich eins hätte, würde ich es, glaube ich, nur gegen sehr viel Geld preisgeben. Es gibt so einen alten Spruch, mach die Sachen, die du machst, möglichst richtig, richtig gut. Und das, was du nicht gut machen kannst, lass es einfach weg. Aufs Hemmet bezogen, ganz einfach bedeutet das, wir haben keine Kinder-Jugendkrimis mehr, weil die Kollegin, die das damals 4 Jahre exzellent gemacht hat, selber Mutter, Leserin dieser Literatur, ist schon lange nicht mehr da und einfach ein paar Bücher ins Regal stellen und sagen, das ist hinten rechts in der Ecke, macht überhaupt keinen Sinn. Du musst da so beraten können, wie wir das bei unseren englischsprachigen und deutschsprachigen Büchern machen können. Das ist ein Grundsatz, egal welche Untergenre das ist. Ja, das ist auch ein Grund, warum wir quasi keinen True Crime, wahre Verbrechen im Hemmet haben, weil keiner aus unserem Team ist da wirklich firm drin, gut drin oder hat Leidenschaft dafür. Größe spielt sicherlich eine Rolle. Ich kenne eine Buchhandlung in Hannover, mehrstöckig Leuenhagen und Paris. Die gibt's auch meines Wissens nur einmal, sind absolut fleißig mit Veranstaltungen. Ich glaube, die haben im Schnitt 2 bis 3 pro Woche am Signieraktion, die du schon angesprochen hast. Ich glaube tatsächlich, dass du das als große Buchhandlung mit einer großen Mitarbeiterschaft vielleicht sogar noch mal ein bisschen breiter aufstellen kannst, weil dann können sich 2, die gerade Luft haben, dauerhaft um Social Media kümmern. Du hast vielleicht 2 Leute, die lieben das Schaufenster und das Schaufenster neu gestalten, bestücken. Na, das ist mit einem großen Team sicherlich ein bisschen einfacher. Nichtsdestotrotz kannst du das auch als kleine Buchhandlung machen. Zum Beispiel das Schaufenster sehe ich auch so als Visitenkarte. Und das kann, muss auch gar nicht sein, dass das jetzt immer die neuesten Bücher da drin sind. Die meisten Hammett-Schaufenster sind ohne Bücher. Das mache ich sehr bewusst, weil eigentlich jeder, der vorbeigeht, sieht Hammett-Krimi-Buchhandlung und das Wort sagt eigentlich schon aus, da drin ist eine Buchhandlung. Dann brauche ich nicht auch noch 100 Bücher mir ins Schaufenster knallen. Die Leute sollen ja reinkommen und das kann ganz unterschiedlich sein. Das Schaufenster, was du angesprochen hast in Schleswig-Holstein, das hatte ich ja quasi auch in den Laden geführt und so sollte ein Schaufenster sein. Ob man die Zeit hat, eine Webseite zu erstellen, ob man ein bisschen was auf in und auf den sozialen Medien macht, glaube das kann jeder für sich überlegen, aber ich würde schon alles auch mal ausprobieren, weil du kannst dein Profil schärfen, du kannst dem Laden, den du hast, egal wie er aufgestellt ist, eine eigene Note geben und ich bin mir sicher, das merken die Leute auch.
Das ist ein sehr schöner Schlusssatz, Christian, und eine schöne Schlussbetrachtung. Was haltet ihr denn eigentlich von den großen drei? Wo bestellt ihr am meisten oder kauft auch am meisten ein? Habt ihr in eurem Ort vielleicht, auch in eurer Stadt, wo ihr wohnt, in eurem Kiez, noch eine inhabergeführte Buchhandlung? Und wenn ja, wie findet ihr das? Oder geht auch da manchmal eine Ära zu Ende, wenn ihr sagt, seit 30 Jahren oder habe ich da eingekauft oder schon als kleines Kind und jetzt hat die gerade zugemacht? Das würde uns sehr interessieren. Schreibt uns gern eine Mail an hallo@krimi-duett.de. Und jetzt kommen wir zu den Neuerscheinungen im Juni. Auch in diesem Monat kommen laut Hammett-Webseite, die ja meine Quelle Nummer 1 ist dafür, 139 neue Bücher im Feld der Spannungsliteratur raus. Christian, auf welche freust du dich denn diesen Monat besonders?
Also erstmal freue ich mich, dass es 139 sind und nicht wie in 3-4 Monaten im Jahr über 200, weil das überfordert auch mich vielleicht als Beruhigung der Hörerschaft da draußen. Ich freue mich speziell auf drei Bücher. Das eine ist die schwedische Autorin Marie Hermansson im Finsterwald. Manche wissen das. Marie Hermansson hat vor Ewigkeiten einen Roman geschrieben, Himmelstal, den ich bis heute hochhalte. Finde ich einer der spannendsten Kriminalromane, ja, kann ich sagen, der letzten 20 Jahre. So eine Closed Room-Geschichte, die in einem Sanatorium spielt. Im Finsterwald, zumindest vom kurzen Klappentext. Da geht es um eine Familie, die ein Museum besucht und eins der Familienmitglieder verschwindet während des Museumsbesuches. Spannend fand ich an dem kurzen Klappentext, mehr weiß ich bisher auch nicht, das Buch erscheint ja erst noch, dass es sowohl einen Ursprung innerhalb der Familie gibt, wie auch innerhalb des Museums. Das finde ich eine ungewöhnliche Idee, da ich die Autorin schätze, auch noch wegen ein, zwei anderen Büchern. Sie hat auch einen historischen Roman, Die Pestinsel, geschrieben, fand ich toll. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Das zweite ist ein Independent-Verlag erster Güte, der Pulpmaster-Verlag. Auch manche wissen das, ich schätze diesen Verlag sehr. Ich habe sogar zwei Händen von dem Verlag. Und zwar das Buch ist von dem amerikanischen Autoren Les Edgerton, hat einen ungewöhnlichen Titel, nämlich das grenzgeniale Pseudo-Kidnapping. Und es ist eine klassische Loser-Gauner-Geschichte in New Orleans, ein Ort für Kriminalromane, den ich sehr mag. Und es geht wohl um die Entführung eines Mafia-Bosses. Und mein Bauchgefühl sagt, alles, was schiefgehen kann, wird in diesem Buch schiefgehen. Das ist etwas, was ich manchmal sehr gerne lese. Ich finde, diese Welt besteht nicht nur aus Gewinnern, sondern auch aus Verlierern. Und das ist auch gut so. Das dritte, da freue ich mich sehr drauf, ist der zweite Teil eines im polnischen wohl Quartetts. Der Autor ist Tomasz Duczynski und das Buch wird heißen Glatz, Herrgotts Ländchen. Es ist wie gesagt der zweite Band, spielt 1921 in der Grafschaft Glatz, daher der Titel, in Niederschlesien. Den ersten Band vor gut einem Jahr habe ich gelesen und festgestellt, dass ich wenig lese, was zeitlich in anderen Ländern und dann auch noch nach dem Ersten Weltkrieg ist, was dort spielt. Und da mir der so gut gefallen hat, freue ich mich sehr. Der wird diesmal bei einem anderen Verlag, der Erstling, also der erste Teil des Quartetts, beim Berliner Jaron Verlag, dieser erscheint bei einem relativ neu gegründeten Verlag, Anfang des Jahres gegründet, der heißt Polente, was nicht meines Wissens mit dem Hosenamen für Polizei zu tun hat, sondern weil der ausschließlich aus dem Polnisch übersetzten Literatur verlegt. Ja, das sind meine drei, jetzt bist du dran.
Ach, sehr cool. Besonders den letzten hatte ich tatsächlich auch schon auf dem Schirm, der ist auch schon auf meiner Merkliste, aber auch die anderen beiden klingen sehr, sehr interessant. Eine Neuerscheinung, auf die ich mich sehr freue, ist eine von uns, von Samantha Hayes. Das ist eine britische Autorin. Das erscheint Ende Juni, ich glaube am 26.06. bei DTV. Das E-Book ist aber schon ab 1.06. raus. Und das habe ich mir auch schon vorbestellt, weil mir dieses Buch tatsächlich, diese Wenn sie wüsste, also Housemaid-Trilogie, kennen wir alle von, weil es ja auch schon öfter Thema war, im Podcast von Freda McFadden gibt. Aber ich musste auch denken an Ruth Ware, die ja auch in diese Richtung mehrere Bücher geschrieben hat, Hinter diesen Türen, Der Tod der Mrs. Westaway. Worum geht es? Es geht um Gina, das ist unsere Protagonistin, die mit ihrer Familie von einem Tag auf den anderen auf der Straße steht, weil nämlich ihr Haus abgebrannt ist. Aber zum Glück hat sie so gute Freunde wie Annie, die aktuell nicht in der Stadt ist und sagt, hey, wohn doch in meiner alterwürdigen Villa. Und dann taucht aber Annies Hausälterin Mary auf und sagt, hallo, ich bin jetzt hier auch am Start. Und Gina hat irgendwie das Gefühl, dass die Mary was zu verbergen hat. Und Gina hat tatsächlich auch ihre Geheimnisse. Und ich fand einfach dieses Setting so toll. Ich mag ja das immer sehr, wenn das in so alterwürdigen Häusern spielt. Dann mag ich auch so dieses britische einfach, dieses Spiel mit dem Grusel. Und ja, ich hoffe, dass dieser Thriller da auch herankommen wird an die eben von mir genannten Vergleichstitel. Meine zweite Wahl ist von Ellery Lloyd, Das geheime Bildnis. Das erscheint bei Knauer am 2.6. Ich habe gedacht, Ellery Lloyd, da klingelt doch was bei mir. Und zwar hatte die Autorin ein Buch rausgebracht vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren, Der Club. Und das wurde auch relativ prominent überall platziert. Witzigerweise ist es gar keine Autorin, sondern es ist ein Autorenduo, ein britisches, nämlich ein Ehepaar, das zusammenschreibt. Das finde ich auch sehr interessant. Christian, ich glaube, da müssen wir auch mal in irgendeiner Folge drüber sprechen. Was halten wir eigentlich von Autorenduos? Und dann finde ich auch sehr spannend, Ehemann und Ehefrau, also muss ja anscheinend gut gehen. Ich weiß nicht, ob das so viele Autoren so auch machen würden, dieses Risiko eingehen würden. Auf jeden Fall habe ich Der Club tatsächlich damals leider abgebrochen. Das hat mich nicht so überzeugt. Vielleicht muss ich dem auch noch mal eine Chance geben. Aber dieses hier fand ich sehr spannend. Da geht es nämlich um Familiengeheimnisse, rätselhafte Todesfälle und um Kunst. Und das mag ich auch immer, wenn du so ein Setting hast, was halt, also so zum Beispiel die Kunstwelt, was du jetzt manchmal gar nicht so erwartest auf den ersten Blick. Im Englischen ist es tatsächlich nicht als Thriller, sondern als Mystery bezeichnet. Da müssen wir auch mal drüber sprechen, dass die ja eben diese Einteilung Crime, Thriller und Mystery haben, was nochmal ein bisschen anders ist als bei uns im Deutschen. Das passt vielleicht auch eher. Dieser Roman spielt auf drei Zeitebenen, 1938 in Paris. Da geht es um die reiche Erbin und Künstlerin Juliette, 1991 in Cambridge, wo zwei Kunststudenten zu ihrem rätselhaften Tod nachforschen und dann eben noch eine Zeitebene, heute in Dubai, wo der letzte Erbe von der Juliette des Mordes beschuldigt wird. Und ich habe da die Hoffnung, ich mag das immer sehr gerne, wenn es viele oder mehrere Point of Views gibt, also Erzählperspektiven, wenn es mehrere Zeitebenen gibt und wenn das alles gut gemacht und miteinander verwoben ist, dann kann das was sehr Gutes werden. Das ist zumindest meine Hoffnung für diesen Roman und mein letzter Tipp wäre oder mein letzter Pick für den Juni ist von L.D. Smithson, Die Festung. Das kommt am 6. Juni im Hoffmann und Campe Verlag raus und da geht's um Bonnie, die an einer undurchsichtigen Reality-TV-Show auf einer Festung mitten im Meer teilnimmt. Doch es scheint noch jemand da zu sein, der so ein bisschen verborgen ist und plötzlich ist einer dieser 7 Reality-TV-Show-Teilnehmer tot und Bonnie muss tatsächlich gewinnen, um zu überleben. Und da habe ich sofort gedacht an, ich muss leider wieder meine absolute Lieblingsautorin Ruth Ware ins Spiel bringen, aber ihr aktuellstes Buch One Perfect Couple, das ist ja auch, da geht's ja auch um eine Reality-TV-Show, aber da ist so ein eher so karibisches, paradiesisches Setting. Und hier ist es ja eher düster, ne? Also hier ist es so, auch wenn man das Cover schon sieht und so, das ist ja so eine Festung irgendwo in England, mitten auf dem Meer. Und das könnte dann auch vielleicht eher so wie The Institution von Sarah Purse, falls du dich an den erinnerst, Christian. Also das war auch so ein bisschen so ein düsteres Setting mit irgendwie den Wellen, die klatschen an die alte Festung und du kommst halt da auch nicht weg, ne? Weil du halt mitten auf dem Meer bist. Also das fand ich irgendwie ganz cool. Und der Verlag, ich glaube aber der englische Verlag, bewirbt es auch mit Squid Games meets The Traitors und The Traitors ist ja Die Verräter und das tatsächlich, das ist ja so ein kleines Guilty Pleasure von mir, ich gucke ja gerne noch mal ein bisschen Trash-TV, oh Gott, kann ich das jetzt hier überhaupt sagen, ich hoffe, unsere intellektuelle Hörerschaft verzeiht mir das, aber das ist tatsächlich mal eine gute neue TV-Show, fand ich zumindest immer bei den ersten beiden Staffeln, die tatsächlich gutes Reality-TV ist und das ist ja auch sehr, sehr erfolgreich überall im englischsprachigen Raum und in diese Richtung soll wohl Die Festung so ein bisschen gehen, der jetzt bei Hoka rauskommt. Welcher dieser Krimis oder vielleicht auch einer der ganz anderen, die hier noch nicht benannt wurden, die ihr aber vielleicht auf der Hammett-Webseite findet. Welcher spricht euch denn im Juni besonders an? Worauf freut ihr euch? Schreibt's uns gerne. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Rubrik für heute. Und zwar hat unsere Hörerin Ines uns gemailt, dass sie sich sehr über eine Buchempfehlung von Christian freuen würde. Sie hat erst vor kurzem angefangen, sich für Noir-Krimis zu interessieren und will jetzt nichts anderes mehr lesen. Am liebsten, sagt sie, mit einem Setting im amerikanischen Hinterland. Sie hat alles von Castle Freeman gelesen, zuletzt zum Beispiel Die weite Lehre von G. Todd Scott. Und auch noch einige andere hat sie aufgezählt, unter anderem James Lee Burke, der sagt mir tatsächlich auch was. Steht auch auf meiner Liste von den Büchern und Autoren, die ich schon lange mal lesen wollte. Und sagt, sie hat auch noch ein paar Krimis aus dem Polar Verlag gelesen. gelesen, die ja diesen Bereich gut bedienen. Sie fragt, hast du einen Tipp für mich? Es kann auch schon älter sein. Ich glaube, ich habe viel Nachholbedarf. Sheriff-Romane würden ihr übrigens auch gefallen. Ja, Christian, sag doch mal, da ist ja viel Input da, viel, mit dem man arbeiten kann. Welche Buchempfehlungen hättest du denn da für Ines und vielleicht auch für unsere Hörerschaft, die auf sowas auch Lust haben?
Also ich habe mal drei rausgesucht, die, glaube ich, nicht so ganz im Fokus der Öffentlichkeit sind. Schön, wenn ich das noch vorab sagen darf, finde ich, dass es ja hier nicht bei so einer Frage nicht darum geht, es muss eine Neuerscheinung sein, sondern es geht einfach darum, ich will das und das und es sollte noch lieferbar sein. Und das ist, finde ich, mit das schönste Auswahlkriterium. Rausgesucht habe ich ihr, stimmt, vor 10 Jahren erschienen Roman von Donald Way Pollock, amerikanischer Autor. Titel des Buches »Die himmlische Tafel«. Spielt in USA, Georgia, 1917 und du begleitest drei Brüder, die JWD draußen, abgeschiedene Farm, Vater ist gerade verstorben und die gehen jetzt zum ersten Mal raus in die Welt. Was sie begleitet, sind die beiden einzigen Bücher, die sie alle drei je gelesen haben. Das eine ist die Bibel und das andere ist ein Groschenroman namens Blood Billy Bucket, wo es um einen schießwütigen Gangster geht. Und mit diesen beiden Werken der Weltliteratur versuchen sie im wirklichen Leben anzukommen, besuchen zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt eine Stadt. Und ich finde das einen faszinierenden Roman, wo alles drin ist, von noir bis zu humorvoll. Ich glaube, der könnte passen. Der zweite Roman ist sogar ein relativ neu erschienener, im Frühjahr, ich meine im Februar oder März, mein Pendragon Verlag erschienenes Buch eines argentinischen Autoren, Nicolas Ferraro. Der Buchtitel ist Amber, ein Name. Und diese 15-jährige Amber ist Tochter eines Berufsgangsters und das bestimmt ihr Leben. Ihr Vater ist sehr liebevoll zu ihr, aber wie man sich vorstellen kann, ist das ein sehr unstetes Leben. Häufige Umzüge bis hin, dass die beiden fliehen müssen. Und für mich eine große Überraschung, weil ich habe selten etwas gelesen, wo ein, meine ich, erwachsener Autor Sorgen, Ängste, Zweifel, Leidenschaften von Teenagern so beeindruckend dargestellt hat. Und für die Ines noch, die Namen wird sie kennen. Mich hat das an große Werke von Jim Thompson und David Goodes erinnert. Beides ja schon Autoren, die schon länger tot sind, aber ja, die schon eine Bedeutung haben. Und dann bin ich dann doch nochmal tatsächlich räumlich ins Hemmet gegangen und nicht nur in meinem Gehirnarchiv nachgeschaut. Und da ist mir noch ein Name, den ich vermutlich vergessen hätte, weil er relativ neu auf dem deutschen Markt ist. Beim Septime Verlag gibt es einen französischen Autoren Pascal Garnier. Bisher sind 4 Romane, alle eigenständig, alle angenehm schmal mit 140 Seiten frisch erschienen und eine der größten Entdeckungen der letzten Jahre für mich. Und Ines würde ich empfehlen zu nahem Abgrund, deswegen, weil die Protagonistin ist knapp über 60, hat vor ein paar Jahren ihren Mann verloren und beschließt doch nochmal neu anzufangen, zieht in das Ferienhaus auf dem Land, lernt da einen jungen Mann kennen. Und dieser junge Mann stellt sich dann raus, ist aber nicht ganz alleine. Irgendwann klopft es an der Tür und das Leben sämtlicher Protagonisten wird auf den Kopf gestellt. Ja, hat mir extrem gut gefallen und ist vielleicht auch nicht so ganz Blockbuster-mäßig überall zu sehen.
Super, danke schön, Christian. Die liebe Ines, die hat jetzt ihre Buchempfehlungen bekommen und das wollen wir aber nicht unterschlagen. Sie hat nämlich netterweise in ihrer Mail auch noch Feedback dagelassen. Sie schreibt, besonders gut gefällt mir, wenn Christian aus dem Nähkästchen erzählt, wie professionell Caroline durch das Gespräch führt. Ich mag in Anführungsstrichen verlaberte Podcasts nicht so gerne, bei denen dann aus dem Urlaub erzählt wird oder über Schönheits-OPs, wenn es im Podcast eigentlich um Bücher gehen soll. Es gibt immer einen roten Faden und eure Empfehlungen mag ich auch sehr gern. Christian, mehr über deine absoluten Ausnahmekrimis, die du je gelesen hast, bitte. Und das ist doch mal eine schöne Idee für ein Schwerpunktthema in der zweiten Jahreshälfte, Ausnahmekrimis oder auch wirklich sehr, sehr, sehr gute Krimis. Und was macht überhaupt einen guten Krimi aus? Die Frage habe ich nämlich jetzt auch schon ein, zwei Mal bekommen. Also da müssen wir, glaube ich, auch mal drüber sprechen, oder? Christian nickt.
Das ist tatsächlich eine super Idee, weil im Hemmet haben wir so einen lose stehenden, nicht feststehenden Begriff, was ist eigentlich am Rand des Krimis? Und wir nennen das immer Randbereich Krimi. Du kannst auch Werke aus der Weltliteratur nehmen, Dostojewski oder Döblin mit Berlin-Alexanderplatz. Warum sollen das keine Art Kriminalromane Randbereich sein? Wir haben auch mal einen Podcast machen über die Krimis, die uns am meisten beeindruckt haben. Da wird ja auch was Unbekanntes wie was Bekanntes bei sein. Also ich glaube, wir können auch einige Podcasts mit mehr als nur interessanten Themen füllen.
Ja, das glaube ich auch. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge oder auch Wünsche habt, wenn ihr Fragen habt, konstruktives Feedback oder auch eine Empfehlung für euch oder jemand anderen sucht, dann schreibt uns gerne eine Mail an hallo@krimi-duett.de. In 2 Wochen sind wir wieder da mit unserer Rubrik 2 Stimmen, ein Buch, diesmal mit Perfect Crime von Claire Douglas, ja, und auch unserem Krimi-Duett-Buchclub, dem kleinen, den wir jetzt ja gegründet haben. Und wir verraten euch tatsächlich auch jetzt schon, welches Buch wir als nächstes lesen, damit ihr dann genügend Zeit habt, da auch wirklich einzutauchen und mitzulesen. Welche Bücher stehen denn diesmal zur Auswahl, Christian? Weil du durftest ja auswählen.
Also, wir haben uns 3 ausgesucht, und zwar von der Autorin Liz Nugent, Titel Auf der Lauer liegen. Ich würde es mal so umfassen, scheint ein modernes Familiengeheimnis zu sein. Und ich fand, es klang ein bisschen ungewöhnlich, also nicht nach altem Gemäuer, Familienfluch, sondern ja, modern passt, glaube ich, dazu. Und das ist einfach Bauchgefühl. Ich fand es spannend. Das 2. Buch ist von der Autorin Celia Dale. Deutscher Titel wird sein Mörderische Gastfreundschaft. Und da habe ich sofort ein bisschen Strom in den Blutbahnen geführt, weil das Buch ist schon aus den 60er Jahren, ist jetzt erstmals übersetzt. Und das Interessante daran, zumindest vom Klappentext, von der Inhaltsangabe, ist, dass ältere Leute eine Rolle spielen. Eine ältere Frau lernt bei einem harmonischen Urlaub ein Ehepaar kennen, die unterhalten sich, und dann wird sie quasi eingeladen. Daraus entsteht dann, dass sie bei denen wohnt, aber irgendwie ist nicht alles so in diesem Haus und mit diesem Ehepaar, wie es vorgeblich zu sein scheint. Und das, ja, da sagt einfach mein Bauchgefühl, das sollte man unbedingt lesen. Und der 3. Fall ist von britischen Autoren Nick Harkaway, Titel Smiley. Kurze Worte vorab. Nick Harkaway ist der Sohn von Jean Le Carré, dem großen Agenten, Romanautor. Smiley ist sicherlich seine bekannteste Figur gewesen. Ein Agent, der immer wieder auftaucht. Ich glaube, 8 oder 9 Mal, glaube ich sogar, in vielen Jahrzehnten vom Schaffen von Jean Le Carré. Ich bin deswegen sehr gespannt, weil Nick Harkaway ist jetzt nicht einfach der Sohn und hey, ich schreibe mal ein Buch meines Vaters weiter oder erfinde was dazu. Der hat selber schon Krimis geschrieben, habe ich allerdings keinen von gelesen. Und ich bin sehr gespannt, wie er das ausübt und wie das, ja, wie das dann beim Lesen wirkt, ob ich was von Jean Le Carré wiederentdecke. Tja, das sind so die 3, die wir vorschlagen.
Welchen davon wollt ihr unbedingt lesen und welchen davon sollen wir besprechen? Schreibt uns gern eine Mail oder stimmt auf Social Media ab, da werden wir auf jeden Fall auf Instagram auch noch einen Post zu machen. Jede Stimme, egal auf welchem Weg, zählt. Außer ihr kommt jetzt alle in Massen ins Hemmet gestimmt und Christian muss anfangen, Strichliste zu führen im Hemmet. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber wenn ihr auf Social Media kommentiert oder abstimmt oder uns eine Mail schreibt, freuen wir uns sehr. Und die Frist schreiben wir in die Shownotes. Da müssen wir nämlich noch mal ein bisschen gucken, bis wann wir das ausschreiben quasi. Ja, danke an all unsere Hörerinnen und Hörer, an alle, die regelmäßig einschalten, die uns folgen, die uns offline, aber auch online empfehlen und die uns natürlich mit 5 Sternen bewerten. Egal, ob ihr auf Spotify hört, wo wir die tatsächlich den Großteil der Hörerschaft haben, aber auch auf Apple Podcasts, auf Deezer oder selbst auf YouTube Music haben wir welche. Also es gibt wirklich auf allen Plattformen, könnt ihr uns hören. Und wir freuen uns da so sehr wirklich über jeden und jede einzelne von euch. Das hilft uns extrem weiter. Also macht gern weiter so. Vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns auch sehr über euer Feedback, wenn ihr uns schreibt, egal zu welchem Thema. Und vergesst bitte nicht, ja, wir befinden uns jetzt am Erscheinungstermin mitten in der Festwoche zu 30 Jahren Hemmet. Also wenn ihr Lust habt, kommt noch bis 7. Juni in die Friesenstraße in Kreuzberg. Kommt einfach vorbei. Ihr könnt natürlich auch online bei Christian bestellen. Übrigens jedes Buch, nicht nur Krimis. Lieferung erfolgt, wie gesagt, portofrei. Und außerdem könnt ihr den monatlich erscheinenden Newsletter des Hemmet abonnieren. Der nächste kommt Mitte Juni. Ja, wenn ihr noch weitere Lesetipps haben wollt oder euch einen Blick ins Autorinnenleben interessieren, dann folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Ich heiße da Caroline Autorin. Und alle Links und auch alle Bücher und Autoren, Autorinnen, über die wir gesprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ich sage auch Tschüss und bis zur nächsten Folge.